Herzlich willkommen zu einer neuen Episode aus der Serie des Karriere-Talk Logistikkarrieren, über die man spricht. Ja, diese Episode läutet den Einstieg in eine neue Reihe dieses Podcasts ein. Die Thematik Leadership in der Logistik als Schlüssel für erfolgreiche Transformationen in Unternehmen bildet den Schwerpunkt für die ersten 2 bis 3 Monate dieses neuen Jahres. Dabei werden auch die Themen Digitalisierung, die Nutzung von KI und die sich daraus ergebenden Veränderungen der Arbeitswelt in der Logistik im Mittelpunkt stehen. Alles natürlich unter der Überschrift oder Fragestellung, wie werden all die genannten Faktoren die Erwartungshaltung an Führungskräfte im Hinblick auf ihr Leadership beeinflussen bzw. verändern. Bei der Gesamtbetrachtung werde ich nicht nur versuchen, fachlichen Input zu geben, sondern auch eine kritische Betrachtung aller bestehenden und auch möglichen zukünftigen Entwicklungen vorzunehmen. Dazu möchte ich möglichst zahlreiche Erfahrungen von Führungskräften und Meinungsbildnern in die Episoden einbringen. Deshalb wird der Karriere-Talk in den Episoden eine zentrale Rolle einnehmen. Was liegt also näher, genau damit einzusteigen? Heute begrüße ich im Karriere-Talk Stefan Steinkuhl. Stefan ist Logistics Manager bei der S. Oliver Group. Das Gespräch mit Stefan habe ich übrigens in der Woche vor Weihnachten aufgenommen. Also nicht wundern, wenn du noch ein paar Worte zum Thema Weihnachten hörst. Also, auf geht's. Ja, hallo Stefan, herzlichen Dank, dass du heute die Zeit gefunden hast, als Gast im Karriere-Talk zu fungieren, um es mal so auszudrücken, und um über deinen Werdegang und um deine Leidenschaft im Thema Leadership zu sprechen. Herzlich willkommen im Karriere-Talk, lieber Stefan.
Hallo Christian, danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Bevor wir einsteigen, Stefan, ist es immer guter Brauch, seinen Gesprächspartner erst einmal vorzustellen. Und das würde ich ganz gerne machen, indem ich auf deinen Werdegang eingehe. Ich habe mir dazu ein paar Notizen gemacht. Du hast dein berufliches Leben, um es mal so zu sagen, bei der Bundeswehr begonnen. Warst dort 4 Jahre im Dienst und nach der Bundeswehr, ich glaube so mit 22 Jahren, wie es vielen so geht, hast du dann noch nicht richtig gewusst, wohin geht die Reise eigentlich für mich beruflich. Und dann hast du erst mal 1 Jahr in der Produktion bei AEG Electrolux gearbeitet. Und währenddessen, und das ist ja immer das Schöne auch bei der Bundeswehr, mit dem Budget des Berufsförderungsdienstes erst einmal diverse Weiterbildungen und Kurse belegt. Und anschließend folgte dann der Einstieg für dich in die Logistik bei der S. Oliver Group, wo du recht schnell ja auch operativer Teamleiter geworden bist und via Abendgymnasium, dem nachgeholten Abitur und mit einer Zusage zum Studium hast du nach 7 Jahren bei S. Oliver dann erstmal gekündigt, weil das Studium halt eben ein Vollzeitstudium war. Und trotzdem ist auch da die Verbindung zu S. Oliver, glaube ich, nicht so richtig abgebrochen. Du hast dann sozusagen als Student dort weitergearbeitet. Und nach dem Abschluss des Studiums hast du dann, ich sag mal, von Klamotten erstmal die Nase voll gehabt und brauchtest dann mal ein bisschen mehr Volumen und bist dann in die XXL-Lutz-Gruppe eingestiegen mit diversen Stationen in der Logistik. Für den stationären Handel, also erst Filiallogistik, dann kurze Zeit eine Expansion in Norddeutschland begleitet, die ich heute immer noch merke, hier in Norddeutschland. Die letzten knapp 3 Jahre dann hast du die Standortleitung der E-Com Logistik der Lutz-Gruppe übernommen, dann wieder in Süddeutschland. Und während dieser Zeit hast du dann ein Angebot bekommen für eine neue Herausforderung, wie das ja manchmal einfach so ist, in einer ganz anderen Branche. Und so erfolgte dann kurzfristig der Wechsel zum europäischen Kälteanlagendienstleister und Übernahme einer operativen Verantwortung im Dachraum. Und dann, was wir alle kennen und doch noch immer in Erinnerung haben, folgte die Corona-Pandemie und das hat dich dann auch dazu bewogen, eine berufliche Pause einzulegen, weil im Grunde genommen die Corona-Pandemie ein perfekter Zeitpunkt für dich war, eine kleine Auszeit zu nehmen, für deine Familie, aber auch für deinen Kopf, wie du es selber mal beschrieben hast, Kopf im Hinblick auf ein MBA-Fernstudium, das du in der Zeit absolviert hast und 2022. Ja, da rief dann wieder S. Oliver und du hast dann die Position eines Logistics-Managers dort übernommen. Ja, so war der Weg wieder frei aufgrund deiner Erfahrung in der Logistik von Handelsunternehmen sozusagen wieder bei S. Oliver zu landen. Ich hoffe, ich habe das alles so richtig beschrieben. Dein Nicken sagt mir, ja, passt schon so.
Genau, keine Einwände.
Und ja, das führt mich eigentlich gleich zu einer ganz entspannten ersten Frage. Wie ist das eigentlich, wenn man, ja, ich sag mal, fast so zum x-ten Male nach einigen Jahren wieder zu einem ehemaligen Arbeitgeber zurückkehrt? Das haben ja auch schon einige so erlebt. Gab es damals so bestimmte Aufgaben, wo du gedacht hast, ah, die sind noch nicht erledigt, die Probleme, die kenne ich noch? Oder was waren so die Hintergründe?
Also zunächst einmal, ich bin zu S. Oliver wieder gekommen über einen externen Personaldienstleister, sozusagen geheadhuntet worden. Und als ich die Stelle bei mir im Postfach sah, war mir natürlich sehr, sehr schnell klar, dass es sich nur um S. Oliver handeln kann. Also ich habe noch nicht aktiv geguckt oder habe mich dort aktiv beworben. Ich hatte das auch die Jahre dann gar nicht mehr so auf dem Schirm, die S. Oliver Group. Aber das Angebot war von den Rahmenbedingungen sehr, sehr interessant, auch von der fachlichen Herausforderung und hatte dann natürlich auch meine Connections, die ich auch noch nach 8, 9 Jahren dort immer noch hatte, natürlich auch mal befragt, okay, welche Stelle ist es, wie sieht es denn aktuell dort aus, weil eine Firma, die steht natürlich nicht still. Ja? Also 8, 9 Jahre, da passiert sehr, sehr viel. Und als dann alles geklärt war, habe ich dann gesagt, okay, machen wir es. Ich hatte ein halbes Jahr auch Auszeit genommen und dann war es mal wieder Zeit für eine neue Herausforderung. Und so bin ich dann wieder in die S. Oliver Group, in die Logistik gekommen. Also eher kann man sagen, es war die Gunst der Stunde. Es war das richtige Angebot zur passenden Zeit für mich da. Und also auch weniger unerledigte Aufgaben, weil ich habe jetzt einen komplett anderen Aufgabenbereich, als ich da vor 8, 9 Jahren hatte.
Dann lass uns doch mal so einen kleinen Schwenk genau dazu machen, würde das aber. Oder andersherum würde dazu einen kleinen Aufhänger gerne nehmen. Und zwar mit Bezug auf LinkedIn beziehungsweise auf deinen Slogan bei LinkedIn, der aus drei prägenden Begriffen steht: Logistics, Operations, Leadership. Beschreiben diese drei Worte deine Position und deinen Arbeitsalltag, den du dann damit auch noch mal kurz beschreiben kannst? Oder beschreiben diese drei Worte eher den Stefan in seinem Verständnis als Führungskraft in der Logistik?
Ich würde sagen, sowohl als auch. Das ist natürlich der schöne Mittelweg als Antwort, aber so ist es tatsächlich. Also grundsätzlich, ich brenne für die Logistik. Das ist meine Leidenschaft. Und Logistik hat natürlich auch sehr, sehr viel mit Operations zu tun. Als ich mal ein Jahr lang nicht in der Logistik war, sondern im reinen Operations-Bereich, da habe ich mich auch super wohl gefühlt und auch zurechtgefunden, weil Logistik ist auch nichts anderes als im Großen und Ganzen zu organisieren und so weiter. Und das kannst du natürlich auch in einem typischen Operations-Betrieb, der wenig mit der klassischen Logistik zu tun hat, auch machen. Aber das sind so meine beiden Leidenschaften. Da brenne ich dafür. Aber ich habe in den letzten Jahren natürlich auch gemerkt, ohne die Menschen, die die Maschinen bedienen, die die Päckchen packen, die die Päckchen zu den Endkunden bringen und so weiter, ohne die funktioniert es nicht. Und da kam immer mehr dieser Leadership, das Leadership-Thema in den Fokus. Und das ist etwas, was mir einfach noch fehlt. Logistik ist nicht nur Logistik, sondern es gehört da auch noch der Mensch mit dazu. Und deswegen kann man sagen, es ist meine Leidenschaft, es ist auch mein Anspruch an meine Tätigkeit. Sicherlich, je nach Aufgabengebiet, je nach Branche, je nach Abteilung, haben wir natürlich dann schon gewisse Verschiebungen. Manche Bereiche sind sehr, sehr fachlastig, da ist wenig Raum für Leadership. In anderen Bereichen haben wir mehr Raum für Leadership. Deswegen würde ich es schon so bezeichnen, es ist meine Leidenschaft, das bin ich und diesen Anspruch habe ich auch an meinen Job.
Ja, okay. Magst du noch kurz was so zu deinem typischen Arbeitsalltag sagen, falls es überhaupt so einen typischen Arbeitsalltag für dich gibt? Also ich sag mal, wofür bist du jetzt als Logistics Manager ganz konkret zuständig? Was sind so die täglichen Herausforderungen, mit denen du so zu kämpfen hast?
Man muss dazu eingangs sagen, mein Aufgabenbereich, der hat sich jetzt in den letzten Monaten, Wochen, eigentlich das ganze Jahr über immer stetig gewandelt. Das liegt hauptsächlich daran, dass wir natürlich in der S-Oliver-Gruppe einen sehr, sehr starken Wandel innerhalb unserer Logistik haben. Wir waren vorher sehr, sehr stark dezentral organisiert, wirklich gefühlt ein Dutzend Außenläger, Satellitenstandorte hier, zwei große Logistikdienstleister, eine eigene Inhouse-Logistik für diverse Abwicklungen. Die S-Oliver-Gruppe ist ja doch auch schon sehr, sehr groß mit sehr vielen Brands. Und mit unserem Neubauprojekt in Dettelbach, komplett neues Logistikzentrum, holen wir natürlich nach und nach einzelne Satellitenabwicklungen, Außenläger und so weiter wieder in die eigene Hand. Und da wandelt sich natürlich auch mein Aufgabengebiet. Übrigens auch der meiner Kollegen und Kolleginnen. Im Moment kann man so sagen, ein Drittel ist wirklich noch Dienstleistermanagement, also 3PL-Steuerung. Dort haben wir riesige Rückabwicklungen. Wir müssen ganze Standorte, 75.000 Quadratmeter groß, müssen wir rückabwickeln. Das Ganze hatten wir in einem Open-Book-Verfahren. Das bedeutet, wir haben sehr, sehr viel Einfluss auf die Abwicklungen und haben natürlich in der Rückabwicklung auch entsprechende Aufgaben. Neue Dienstleisterverträge, also einen neuen Vertrag abschließen, das machst du auch nicht in 2 Wochen, gerade wenn eine rechtliche Komponente kommt, wenn man das Gesamtpaket dann schnürt mit SLA, mit einem neuen Reporting und so weiter. Das nimmt sehr viel Arbeit in Anspruch, aber natürlich auch andere Projektarbeit. Das bedeutet sehr stark Support in unser Neubauprojekt. Der Übergang von alter Operative in die neuen Strukturen, neue Prozesse, das ist auch für die ganzen Mitarbeitenden ein Thema, da supporte ich auch ganz stark. Also es ist jetzt wirklich, kann man sagen, ein Potpourri an verschiedensten Tätigkeiten, von Projektmanagement, Vertragserstellung bzw. Vertragsverhandlung, Rückabwicklung von Logistikstandorten und so weiter.
Okay. Das hört sich sehr, sehr stark nach Veränderungsprozessen an, die du da mitsteuern musst, nach Reorganisation. Und das führt mich dann doch zu einem Thema, was uns ja momentan alle tagtäglich eigentlich begleitet. Inwieweit hast du dabei auch mit Themen wie Digitalisierung und KI zu tun gehabt? Würdest du sagen, dass bezogen auf die Logistik ihr da wirklich einen Transformationsprozess momentan durchgemacht habt oder noch macht? Und nochmal in Bezug auf Digitalisierung, vielleicht kannst du da, wenn ihr die Prozesse neu gesteuert habt, vielleicht mal so ein konkretes Beispiel nennen.
Also das Thema KI haben wir in der Logistik noch nicht so im Fokus. Okay. Jedenfalls spüre ich es noch nicht. Ja. Das Thema KI ist natürlich im, in der Unternehmensgruppe, in der S-Oliver-Gruppe wird es sehr, sehr stark gespielt, dieser Ball. Warum? Ja. Weil wir alle erkannt haben, also wirklich vom Top-Management bis runter, haben wir alle gemerkt, wir können uns davor nicht verschließen. Wir müssen diesen Weg mitgehen und wir wollen nicht die Letzten sein. Wir wollen nicht abgehängt werden. Und da gibt es sehr, sehr starke Bestrebungen, A, KI und die Möglichkeiten wirklich in jeder Abteilung irgendwie sichtbar, begreifbar und erlebbar zu machen. Also wir haben alle zwei, vielleicht drei Monate haben wir spezielle KI-Summits. Da laden wir auch Externe ein, auch den einen oder anderen Speaker, der jetzt auch bundesweit bekannt ist im Bereich KI. Unsere eigene IT hat ein eigenes Projektteam aufgebaut diesbezüglich, um einfach zu gucken, okay, wo sind denn aktuell mit dem aktuellen Stand der Technik datenschutzkonform für uns die Möglichkeiten, wo können wir KI nutzen? Und dann ist es vielleicht mal der Copilot von Microsoft, dann ist es vielleicht im Sourcing die ein oder andere Anwendung, die gerade im Product Sourcing supporten kann. Und so tasten wir uns langsam heran. So diesen großen Wurf in der Logistik haben wir natürlich noch nicht, weil wir auch ganz vorsichtig an dieses Thema herangehen wollen und müssen, gerade wegen dem Datenschutzthema.
Ja.
Genau.
Welche Chancen siehst du denn für die Logistik jetzt ganz konkret mal für deinen Verantwortungsbereich, was das Thema KI, aber auch weitere Digitalisierungsprozesse anbetrifft? Steckt da noch einiges an Potenzial drin, um, ich sag mal, Qualität oder Lieferkettenstrukturen oder wie auch immer noch mal deutlich zu verbessern oder auch, ich sag mal, eine andere Servicekultur auf den Weg zu bringen, wie auch immer?
Nicht nur für meinen Bereich, sondern generell für Handelslogistik allgemein ist da, glaube ich, ein riesiges Potenzial vorhanden.
Okay.
Wir haben ja jetzt schon irgendwelche Tools im Hintergrund laufen, Bedarfsprognosen, die uns halt im Tagesgeschäft sowohl im Sourcing, aber auch in der Auftragssteuerung entsprechend supporten. Das kann eine LKW-Planung sein, eine Routenplanung. Das kann aber auch sein, dass wir exaktere Forecasts bekommen. Jetzt nicht nur im E-Com. Im E-Com ist es natürlich sehr, sehr valide auch. Eine spontane Aktion am Wochenende, die kann super gut laufen und dann haben wir 30-40% höheren E-Com-Output. Sie kann aber auch floppen. Aber genau mit solchen großen globalen Datenmengen kann die KI natürlich viel, viel besser umgehen. Sie ist deutlich schneller, sie kann besser lernen. Und ich glaube, wenn dort die Technik weiter ausgereift ist, können wir noch bedarfsgerechter sourcen, die Ware noch besser zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Ort bringen, in-house, und uns auch im Personal so aufstellen, weil wir genau wissen, wir haben eine Abweichung vielleicht von 5%, von 10%, dass am Montag, den, keine Ahnung, 25. Januar mit diesen Auftragsmengen zu rechnen ist. Jetzt machen es andere Tools, jetzt machen es Menschen, jetzt nehmen wir Vorjahreswerte und denken uns natürlich dort etwas hinein. Das ist diese typische Forecast-Erstellung. Ja. Aber ich glaube, da kann uns KI deutlich besser helfen.
Ja, okay. Ich möchte das Thema nicht ganz verlieren, aber trotzdem nochmal einen Bogen spannen. Den Bogen, den auch LinkedIn beziehungsweise ein Beitrag oder Post von dir geliefert hat, den ich, sagen wir mal, ganz witzig fand. Da hast du mal in einem Beitrag von dem sogenannten Beamtendreisatz gesprochen. Wenn sich jetzt der ein oder andere fragt, was dahinter steckt und was Stefan damit meint, der Dreisatz lautet, das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie gemacht, oder da könnte ja jeder kommen mit so einer Idee. Das sind ja mal ganz platt so die gängigen Sprüche, die Veränderungen und Transformationen, genau das, was du ja jetzt vorhin geschildert hast, wo auch das Potenzial auch für Unternehmensentwicklung steckt, ganz einfach verhindern. Im Grunde genommen steckt doch in den meisten Fällen Angst vor Veränderung dahinter. Wie kann es deiner Meinung nach Führungskräften gelingen, sowohl manchmal auch selbst die eigenen Vorgesetzten als auch die Mitarbeiter zu überzeugen, dass Veränderungen einfach notwendig sind und durchgeführt werden müssen? Und wie kann man da aus deiner Erfahrung heraus auch das Potenzial der Mitarbeiter, zumindest die, die dafür open-minded sind, nutzen?
Du hast es ja so gut beschrieben, das sind im Endeffekt sind es ja Totschlagargumente, die erstmal blockieren. Jede Diskussion ist damit ja auch erstmal auf Eis gelegt. Das machen aber die Menschen, die mit diesem Beamtendreisatz oder mit anderen Phrasen da ankommen, das machen die in den meisten Fällen natürlich nicht aus Böswilligkeit, sondern, wie du richtigerweise auch gesagt hast, aus Angst. Aber vielleicht auch aus Unsicherheit. Unsicherheit vor dem Unbekannten. Weil man muss sich das so vorstellen, in vielen Fällen ist es ja so, es kommt ja immer top-down. Von oben kommt eine Idee, ein Change, wir müssen jetzt was machen. Und wir wollen ja Wettbewerbsfähigkeit weiterhin beweisen und also müssen wir dort und dort etwas ändern. Aber das versteht natürlich der Shopfloor-Manager versteht es nicht. Der Shopfloor-Manager kann es auch dann nicht, also die Sandwich-Position oder die erste, zweite Hierarchiestufe, die verstehen das manchmal nicht. Und der Mitarbeiter auf dem Shopfloor oder in der Produktion, an der Maschine, im LKW, die verstehen das ja noch weniger. Und dann kommt natürlich erstmal so eine Unsicherheitshaltung, die dann recht schnell in Angst übergeht. Ja. In Angst wie, okay, was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für mich und meinen Arbeitsplatz? Wenn wir jetzt die Prozesse verändern und wir sind 10% schneller, bedeutet das, dass 10% der Arbeitskräfte eingespart werden, weil ja dann die restlichen den gleichen Output haben. Und das ist so dieses Problem. Und das lässt sich nur lösen mit Kommunikation. Mhm. Wie schaffe ich es, in so einem Change-Prozess meine eigenen Vorgesetzten zu überzeugen, wenn ich eine richtig gute Idee habe oder wenn eine Führungskraft eine sehr, sehr gute Idee hat? Da sage ich ganz klar, überzeugen mit Zahlen, Daten, Fakten. Ich bin ein Freund davon. Gerade wenn man im Management unterwegs ist, dann kommt man mit Bauchgefühl aller, ich glaube, das könnte erfolgreich sein, kommt man nicht weit. Da braucht man einen Case, einen Business Case, da muss man mit Zahlen, mit Daten für Klarheit sorgen. Und damit kann man den Veränderungsbedarf, den ich als Führungskraft vielleicht erkenne, nachvollziehbar, vielleicht sogar auch noch mit Beispielen, mit Best Practices von anderen Abteilungen oder auch Unternehmen, kann man dort ganz klar nachvollziehbar aufzeigen, welchen Nutzen das Ganze hat. Und das ist der zweite Punkt. Ich muss den Nutzen herausstellen, weil gerade Veränderungsprojekte, gerade ein Change, der kostet ja auch Ressourcen. Das können finanzielle Investitionen sein, weil ich vielleicht eine neue Hardware brauche, eine neue Software oder ich muss eine Stelle neu besetzen, weil wir dieses Stellenprofil, das ich dafür benötige, gar nicht in-house haben. Das können aber auch personelle Ressourcen sein, zum Beispiel von der IT, zum Beispiel von anderen Fachbereichen. Diese Ressourcen müssen ja auch da sein. Und deswegen muss ich am Ende den Nutzen herausstellen, der dann unter Bruchstrich einfach übrig bleibt, was dort an Mehrwert entstehen soll.
Ja.
Und ein ganz guter Tipp, um das Ganze dann noch rund zu machen für mich, ist, manchmal reicht es nicht aus, mit Zahlen, Daten, Fakten zu kommen, einen richtig guten Case zu haben und den eigentlichen Nutzen und den ROI für das Unternehmen darzulegen. Da muss man manchmal sich einfach Verbündete ins Boot holen. Das bedeutet andere Entscheider oder vielleicht Meinungsführer, die es in jedem Unternehmen, in jeder Hierarchieebene gibt, einfach mal zu sagen, okay, ich komme an dieser Person nicht ran, obwohl ich mein Bestes gegeben habe, aber ich kann vielleicht den und den überzeugen und gemeinsam können wir dann den oder die Entscheidungsträger davon überzeugen, dass das, was ich als Change vorhabe, was ich als Change vorschlage, eine sehr gute Sache für das Unternehmen ist.
Ja. Ja, ich denke, das war nochmal ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, dass es manchmal oder in den häufigsten Fällen notwendig ist, nicht nur immer alleine zu agieren, sondern sozusagen Interessenverbündete, Meinungsbildner einfach auch mit ins Boot zu holen. Also so das klassische Stakeholder-Management, was man eigentlich auch intern im Rahmen seines Führungskreises betreiben sollte. Ja, vielen Dank dafür für die Hinweise. Ich würde jetzt gerne noch mal zu deiner wirklichen Leidenschaft im Thema Leadership nicht zurückkommen. Alles beinhaltet ja Leadership, wie wir jetzt schon gehört haben. Und zurück heißt, ich würde da gerne noch mal aufgreifen an den Ausgangspunkt deiner beruflichen Karriere, die Zeit der Bundeswehr. Mit einer ganz konkreten, vielleicht auch provokativen Frage. Was können Führungskräfte in der Logistik von der Führungskultur in der Bundeswehr lernen?
Die Frage könnte wirklich provokativ sein, beziehungsweise meine Antwort könnte provokativ sein, weil
Ja.
Bundeswehr oder generell militärische Führungsstrukturen, die sind natürlich sehr, sehr hierarchisch geklärt, also hierarchisch aufgebaut. Da gibt es ja diesen typischen Spruch Befehl und Gehorsam.
Ja.
Meine Zeit bei der Bundeswehr, die ist natürlich schon, die hat im Januar 2002 geendet, das ist schon ein paar Tage her. Ich bin mir auch sicher, ich weiß es auch, die Bundeswehr hat sich bis seitdem auch ein bisschen gewandelt. Wenn ich mir aber überlege, was ich dort aus der Bundeswehr aus diesen 4 Jahren als Unteroffizier, was ich dort mitgenommen habe, die ich auch nirgendwo anders so gelernt habe, dann ist es dieses Führen durch Vorbild. Das ist ein ganz zentrales Thema beim Militär. Also so habe ich es beim Unteroffizierslehrgang, habe ich es auch so damals mitbekommen. Führen durch Vorbild.
Ja.
Ja, diese Vorbildfunktion des Vorgesetzten, das ist sehr stark ausgeprägt und das passt eigentlich auf alle Branchen können wir das umlegen. Ja, selber mit
Richtig.
gutem Vorbild vorangehen, nichts fordern, was ich selber nicht bereit bin zu tun. Das bedeutet, wenn wir jetzt ganz plattes Beispiel nehmen, das bedeutet zum Beispiel, dass junge Führungskräfte vielleicht mal alle Tätigkeiten in ihrem Nachwuchsführungskräfteprogramm oder in ihrem Trainee-Programm, dass die alle Tätigkeiten auf dem Shopfloor mal selber machen, mal selber mit
Ja.
anpacken, mal selber einen Container entladen, weil irgendwann, ein Jahr später, wenn das Trainee-Programm weg ist und die erste Führungsaufgabe vielleicht ansteht, dann wissen diese jungen Menschen, die in ihrer ersten Führungsfunktion sind, ich muss nicht den Container selber entladen, ich muss nicht selber 8 Stunden lang picken oder verpacken, aber ich habe es gemacht. Und ich könnte es jederzeit wieder machen. Und das ist auch so eine Art Vorbildfunktion. Die
Ja.
Menschen wissen, was sie gemacht haben.
Richtig,
Vorbild kann
genau.
aber auch sein, ich erwarte von meinen Mitarbeitenden Pünktlichkeit. Da muss ich es auch selber leben. Ich kann nicht immer
Ja.
der Letzte im Büro sein, der das Kissen noch im Gesicht hat. Und das habe ich bei der Bundeswehr gelernt. Das ist ein ganz zentraler Aspekt. Der
Ja.
zweite Punkt, den ich hervorheben möchte, wo ich mir auch selber sicher bin, das habe ich von dieser Zeit auch mitbekommen. Das war einfach Entscheidungen treffen unter hohem Stress und hoher Belastung. Ja, gerade im militärischen Kontext ist es ja natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Stresslevel ist sehr hoch. Die Belastung ist hoch. Man hat Schlafmangel. Klar, im militärischen Sinne sind das andere Belastungen, aber man muss immer noch entscheidungsfähig sein. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, in der Logistik in den letzten Jahren auch sehr, sehr stark spüren. Wir haben ständig ändernde Situationen. Ständig haben wir eine andere Krise in der Welt. Sei es ein Krieg in der Nachbarschaft, sei es ein Krieg auf der anderen Seite der Welt. Aber es hat alles Auswirkungen. Es hat Auswirkungen auf unsere Lieferketten. Es hat Auswirkungen auf die Preise. Lieferzeiten sind erhöht. Personalmangel, Rohstoffmangel. Es kommt ja monatlich, haben wir ja irgendein anderes Thema. Und das bedeutet auch Stress. Das bedeutet Stress für die Supply Chain Manager, das bedeutet Stress für die operative Logistik. Das ist eine gewisse Belastung. Dann kommen natürlich andere Themen hinzu, wie vielleicht geht der Umsatz zurück, wir müssen irgendwo noch optimieren, Kosten senken. Und dann müssen wir aber noch richtige Entscheidungen als Führungskräfte treffen oder
Ja.
überhaupt Entscheidungen treffen. Und das habe ich aus der
Ja.
Bundeswehrzeit mitgenommen.
Ja, okay. Ja, ich glaube, das sind zwei ganz wichtige Punkte. Ich würde mal sagen, vor allen Dingen zeigt das eins. Wir sollten durchaus mehr bereit sein, dass der eine vom anderen lernt und es immer wieder Aspekte gibt, positive Aspekte, die man von anderen lernen kann.
Gewiss.
Und noch ein Satz zum Thema Vorbild. Ich glaube, da fehlt es immer noch so ein bisschen an, sagen wir mal, Klarheit darüber, dass jede Führungskraft immer Vorbild ist, zu jeder Zeit, ob man will oder nicht, weil man verhält sich immer so oder so in irgendeiner Richtung. Ohne Verhalten und Worte geht Führung nicht. Und insofern ist man in jeder Minute, in jeder Sekunde auch automatisch Vorbild, ohne jetzt bewerten zu wollen, ob das positiv oder negativ ist. Und ich glaube, dieses Bewusstsein, das müsste auch noch ein bisschen stärker eigentlich, in jeder Führungskraft verankert sein. Aber lass uns noch mal so beim Thema Leadership bleiben. Was ich ja immer wieder so lese, ist so der Begriff, es gibt halt eben erfolgreiches Leadership. Leadership muss halt eben auch erfolgreich sein, wo ich mir dann die Frage stelle, okay, schön und gut, liebe Leute, aber was ist denn eigentlich erfolgreiches Leadership oder wann ist denn Leadership erfolgreich? Wer bestimmt das denn? Was sind denn da die Faktoren, um von sich behaupten zu können, ich bin ein erfolgreicher Leader oder ich betreibe erfolgreiches Leadership? Was ist so deine Erfahrung dazu oder wie stehst du dazu, zu dieser Begrifflichkeit erfolgreiches Leadership?
Grundsätzlich glaube ich, hat es viele Facetten. Für mich ist sicherlich erfolgreiches Leadership etwas anderes oder in Teilen etwas anderes als für einen anderen Kollegen, der auch Führungskraft ist. Ich glaube, man muss eine klare Vision haben, eine klare Orientierung geben. Das heißt, was erwarte ich von meinem Team, was kann mein Team von mir erwarten, also die Vision, wohin wollen wir gemeinsam hin, wo wollen wir gemeinsam wachsen und dann eine entsprechende Orientierung geben. Vertrauen ist ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Ja, also ohne Vertrauen funktioniert das ganze Konstrukt in einem Team nicht. Das kann natürlich in einem stark hierarchisch geprägten Unternehmensumfeld, da kann es funktionieren, aber ich arbeite lieber auf Vertrauensbasis. Ich setze Beziehungen zwischen den einzelnen Teammitgliedern in den Fokus. Wichtig ist, glaube ich, heute, ganz, ganz wichtig ist heute Anpassungsfähigkeit der Führungskraft, auch dem Team gegenüber. Die Teams heute sind nicht mehr so, wie sie vielleicht vor 15 Jahren waren. Da haben wir ständig Änderungen. Ja? Die Menschen bleiben nicht mehr 10, 20, 30 Jahre bei einem Unternehmen, sondern ich habe auch in den Teams alle Monate, alle Jahre mal Veränderungen. Das eine Teammitglied geht weg, das andere kommt hinzu. Dann haben wir wieder eine neue Teamdynamik. Da muss ich mich als Führungskraft auch anpassen. Und ich muss mich, das ist auch wichtig, mal ein bisschen zurücknehmen. Weil für mich ist immer ganz klar, der Mensch und das Team, das ist der Fokus meiner Arbeit. Ich habe natürlich den fachlichen Part auch noch, aber der Führungspart, was bedeutet denn Leadership? Leadership ist kein Management von Strategie, von Material, von Prozessen, sondern Leadership heißt, mit dem Menschen zu arbeiten. Und der Mensch muss dadurch auch in den Fokus gesetzt werden, beziehungsweise das Team. Und ich als Leader, wenn ich mich überflüssig gemacht habe und wenn mein Team zufrieden ist, wenn wir eine ordentliche Feedback-Kultur haben, dann sage ich, bin ich als Führungskraft oder als Führungspersönlichkeit erfolgreich. Okay. Das ist so für mich mein Maßstab.
Ja. Lass uns mal den Begriff Kultur aufgreifen. Leadership kann sich ja häufig nur im Rahmen der Unternehmenskultur bewegen. Was ist so deine Erfahrung? Beeinflusst Leadership die Unternehmenskultur oder beeinflusst die Unternehmenskultur das Leadership?
Ich würde jetzt gerne antworten, dass es in Wechselwirkung zueinander steht. Und es ist auch mein Wunsch, dass dies auch so gelebt wird. Aber aus eigener Erfahrung weiß ich, dass Leadership, gelebtes, gutes, positives Leadership, gute gelebte Werte, Role Models im Unternehmen, die können natürlich eine Kultur im Unternehmen auch prägen. Das findet auch statt. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, entweder muss es diese kritische Masse erreicht haben, dass wirklich ein kultureller Wandel von den Führungskräften ausgeht, oder es müssen Führungskräfte sein, die unmittelbar auf Level 2 unterhalb des Top-Level, Top-Management sind, weil die haben natürlich den größeren Einfluss auch entsprechend aufs Management. Die Erfahrung hat aber gezeigt, dass es eher umgekehrt ist oder in sehr vielen Fällen umgekehrt ist, dass die Unternehmenskultur den größeren Einfluss aufs Leadership hat. Und das sieht man an Negativbeispielen immer ganz, ganz stark. Unternehmen, die einen sehr, sehr stark hierarchisch geprägten Aufbau, eine Organisation, also eine Struktur, ein Organigramm haben, wo es sehr, sehr stark top-down geht. Mhm. Da hat man nicht viele Möglichkeiten, um dort vielleicht sein eigenes Leadership oder ein anderes Leadership zu leben. Das funktioniert in kleinen Abteilungen vielleicht ganz gut, aber sobald man dann nach außen geht, bekommt man das sehr, sehr stark bei diesen Negativbeispielen mit. Ja? Und oftmals ist es dann wirklich so wie es das Top-Level lebt, so geht es dann immer weiter nach unten. Deswegen glaube ich, brauchst du wirklich eine sehr moderne, sehr agile, eine positive Unternehmenskultur vom Top-Level und dann hast du auch insgesamt viel mehr Raum, dass auch das Unternehmen von den Führungskräften mit kultiviert wird, sozusagen.
Kultiviert, geprägt wird, genau.
Genau.
Okay. Ja, das ist sicherlich auch ein schwieriges und herausforderndes Thema. Das ist immer so wie so die klassische Frage nach Henne und Ei. Da gibt es sicherlich verschiedene Ansatzpunkte für. Aber ich glaube, so ein Schlüssel dessen kann sein und hat sich ja auch in vielen Unternehmen schon bewiesen, ist das Thema Agilität.
Ja.
Und auch über andere Kommunikations- und Organisationsmodelle nachzudenken. Einige Unternehmen haben es ja, ich sag mal, verstanden und versuchen da jetzt einen neuen Weg zu gehen, wo wirklich das Thema Agilität, mehr Eigenverantwortung für die Mitarbeiter, Entscheidungsfreiheiten und so weiter wesentlich mehr in den Mittelpunkt gerückt werden. Das fängt dann bei einer Veränderung der Unternehmenskultur an, ist sicherlich ein Thema, über das man eine gesonderte Episode machen könnte.
Auf jeden Fall, ja. Es ist ja auch ein Prozess, den hast du nicht in 5 Monaten.
Richtig.
Gerade wenn es um unternehmenskulturelle Aspekte geht, da musst du so viel bedenken. Das ist eigentlich ein Change-Projekt, das über mehrere Monate, vielleicht sogar 1-2 Jahre geht. Das bekommst du nicht so einfach mal in 2 Monaten oder in einem Quartal umgelegt.
Richtig, ganz genau. Das ist kein Umswitch-Thema oder Umswitch-Projekt. Kultur entwickelt sich über den Zeitraum oder im Laufe von Monaten oder Jahren. Und dann sieht man, ob es so die Früchte trägt, die man erwartet hat oder auch nicht. Ja, Leadership, großes, weites Thema mit großem Einfluss in viele Facetten. Ich glaube, wir haben da eine ganze Menge jetzt schon dazu beleuchtet, auch im Rahmen so deines Verantwortungsbereiches, Stefan. Zum Abschluss hast du sozusagen noch einmal die Chance, deine ganz persönliche Führungsbotschaft für 2025 loszuwerden. Und zwar, ich habe da mal so 2 Gruppen gebildet. A, für die Mitglieder der ersten Führungsebene, also das Top-Management in Unternehmen. Und B, an die Führungskräfte im sogenannten Mittelmanagement. Also ich nenne das gerne so die Geschmacksträger in der Sandwich- oder Burger-Position. Was würdest du diesen Personenkreisen mit auf den Weg geben für 2025?
Das ist natürlich schwierig, jetzt das in einem kurzen Satz oder in 1-2 Sätzen zusammenzufassen. Allgemein würde ich immer sagen, dass der Erfolg des Unternehmens auch von der Zufriedenheit, dem Wachstum und dem Potenzial der Menschen abhängt. Und ich würde mir wünschen, dass wir den Menschen seine Bedürfnisse und vielleicht auch die Ideen, die Innovationen, die von den Menschen kommen, auf allen Ebenen, also nicht nur Level 1 spricht mit Level 2, sondern auch ein CEO kann mal einen Gemba Walk auf dem Shopfloor machen und wird dort wahnsinnig viele Informationen bekommen. Also stellt den Menschen wieder in den Vordergrund bei all den Herausforderungen, die das Top-Management natürlich hat.
Mhm.
Die Sandwich-Position, ganz schwieriges Thema,
ja.
Sind immens wichtig, weil gerade das Sandwich-Management, das sind ja die Menschen, die im Endeffekt die Brücken bauen. Die Brücken zwischen dem Top-Management mit den Visionen, mit den Strategien, die von oben nach unten kommen und dann diese Schnittstelle zwischen der Operativen dann einnimmt. Eine ganz, ganz wichtige Position. Sind immens wichtig, A, als Brückenbauer. Sie haben die Aufgabe, sie müssen den Wandel auch mit anstoßen. Sie müssen für Commitment und Begeisterung sorgen. Sie bekommen von unten den Druck, von oben den Druck, von den Seiten. Ganz schwieriges Thema. Ich würde aber da auch sagen, seht den Menschen. Ja, stellt den Menschen in den Fokus eurer Arbeit. Habt ihr die Menschen begeistert, dann habt ihr, glaube ich, den ganz großen Wurf schon hinter euch. Warum? Wir haben die Anforderung von oben. Wir wollen Zahlen, wir wollen Leistungen haben, also sprich Zielvorgaben. Ja? Das Mittelmanagement kann die Zielvorgabe nicht alleine erfüllen, sondern ja, mit den Menschen, die da runterkommen, mit den Shopfloor-Mitarbeitern, mit der Abteilung. Und wenn ich die Menschen habe, dann bin ich auch leistungsfähig. Bin ich leistungsfähig, erreiche ich meine Ziele. Und dann hat man eigentlich den Checkpot, weil dann ist man in jeder Richtung. Man hat ein cooles Team, der Vorgesetzte ist zufrieden, das Top-Management ist zufrieden, weil die Zahlen stimmen. Deswegen sage ich, setzt dort auch den Menschen bitte in den Fokus eurer Überlegungen, eurer Handlungen und nicht immer nur Produktivität, Output, Zahlen, sondern die Menschen, die für euch und mit euch arbeiten.
Ja, ja, sehr, sehr gutes Schlusswort. Stefan, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, dass du die Zuhörer so an deinen Karriereerfahrungen auch zum Thema Leadership, zu deiner Sichtweise, zu deiner Einstellung und Sichtweise zu diesem Thema auch mit auf den Weg genommen hast. Ich sage nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche dir jetzt weiterhin erstmal eine schöne Adventszeit, nicht mehr allzu viel Stress in den Organisations- und Reorganisationsprozessen. Und ja, wir sehen und hören uns ohnehin. Vielen Dank, Stefan.
Ja, danke, Christian, für die Gelegenheit, dass ich hier sein durfte.
Sehr
dass
gerne.
Ich ein bisschen was erzählen durfte. Und ich wünsche dir natürlich auch eine schöne Weihnachtszeit und deinen und jetzt auch unseren Hörern für diesen Podcast natürlich auch einen schönen Ausklang vom Jahr 24.
Herzlichen Dank, Stefan.
Gerne. Tschüss.
Das war also der erste Karriere-Talk zum Thema Leadership in der Logistik. In den nächsten Wochen und Monaten werde ich, wie schon angekündigt, das Thema Leadership in Zeiten der Transformation weiter vertiefen. Also bleibt dran, es werden noch jede Menge spannende Gesprächspartner zum Karriere-Talk erscheinen. Wenn du einen Sparringspartner zum Thema Leadership und Karriere suchst, dann stehe ich dir gerne für ein erstes Gespräch zur Verfügung. Kontaktiere mich einfach dazu auf LinkedIn. Du weißt, wo du mich findest. Wir hören uns also bei der nächsten Karriere-Show und bis dahin wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg und alles Gute und denk daran, deine Career Brand macht den Unterschied. Bis dahin, dein Christian Runkel.